Einen wunderschönen guten Morgen. Das war schon mal ein guter Einstieg. Ich freue mich sehr, in Moers zu sein. Ich freue mich, diesen Prozess mit euch gehen zu können. Ich freue mich über eine Gemeindeleitung, die mutig ist, mich einzuladen, sich das zu wagen, aber auch zu wagen, sich einfach herausfordern zu lassen und sagen, wie können wir das wirklich tun, was wir tun wollen? Ja, also nicht, was andere wollen, dass wir tun, sondern Gott hat ja uns was ins Herz gegeben und das wollen wir tun. Und wie können wir das tun, was Gott in unser Herz hineingelegt hat? Und wie können wir dem wirklich treu sein? Und ich gratuliere euch, danke Christian für die Einladung, mit euch unterwegs zu sein. Ich finde es ganz, ganz spannend. Ja, James Roos, mein Name, in Ostafrika geboren, Mutter Französin, Vater Thüringer, Schwester in Süddeutschland geboren. Kein Wunder, habe ich eine Identitätskrise, multikulturell in verschiedene Kulturen aufgewachsen, 23 Jahre lang in Süddeutschland Pastor in einem kleinen Ort mit 7.500 Einwohnern. Ich glaube, hier so im Ruhrgebiet ist es eher so ein Dorf von der Einwohnerzahl. Dort eine wunderbare schwäbische Frau geheiratet. Mit dieser Frau habe ich zwei Kinder, Tim und Lisa. Meine Frau heißt Christel. Vor fast 6 Jahren bin ich dann nach Arnstadt gezogen, 25 Kilometer südlich von Erfurt. Das ist die größte Stadt damals in Thüringen gewesen ohne evangelische Freikirche. Das haben wir erfolgreich geändert. Es gibt jetzt dort eine Freikirche, unsere Gemeindegründung dort. In diesen 6 Jahren durften wir auch dabei unterstützen, 6 weitere Gemeindegründungsprojekte, Start-ups auf den Weg zu bringen. 4 davon werden wir gut durchbringen, 2 mussten wir jetzt pausieren. Das ist einfach auch das Leben. Aber wir sind dankbar dafür zu sehen, dass in Ostdeutschland, in dem atheistischen Teil unserer Welt, oder ja, gehört zum atheistischen Teil unserer Welt, Gott etwas tut. Die Presse hat es immer so überschrieben, kaum ein Ostdeutscher glaubt. Und Gott schreibt die Geschichte neu und sagt, heute glaubt ein Ostdeutscher mehr als gestern. Und wir stehen jeden Morgen auf, dass morgen ein Ostdeutscher mehr glaubt wie heute. Und ich bin auch dankbar, dass unser Gemeindeverband, der Bund Freikirchliche Pfingstgemeinden, auch jetzt angefragt hat und mich gebeten hat, ein Projekt zu leiten. Das nennen wir ganz einfach Ostdeutschland glaubt. Das ist nicht so sehr ein Projekt, das ist eine Vision und wir versuchen das noch mit einer Strategie auszustatten. Aber unser Herzschlag ist, dass die geistliche Statistik in Ostdeutschland sich ändert. 59,4% der Ostdeutschen bekennen sich zu folgender Aussage. Ich glaube nicht an Gott und ich habe noch nie an Gott geglaubt. Im Westen, also wo ich mich heute befinde, bekennen sich 9,2% zu dieser Aussage. Wir sehen, es gibt einen ganz anderen geistlichen Unterbau in Ostdeutschland. Aber ich bin dankbar, dass eines nicht unterschiedlich ist. Gott ist genau gleich im Westen wie im Osten. Und das, was er hier tut, kann er auch dort tun. Und deshalb freue ich mich, mit euch unterwegs zu sein. Wenn ihr noch ein bisschen mehr wollt oder sagt, hey, ihr habt eine Minute Zeit für uns zu beten. Ich habe ein paar Gebetskarten mitgebracht. Da könnt ihr, seht ihr, wer wir sind. Und hinten ist auch noch so eine Webseite, dass ihr mehr erfahren könnt und ein paar Gebetsanliegen. Ich möchte heute Morgen über 4 Dinge, die nur Menschen sehen, die glauben. Vor 2015 durfte ich mit meiner Familie in Afrika sein, habe dort meine Eltern besucht und wir waren in einem Nationalpark. Serengeti ist vielleicht hier in Deutschland ein Begriff. Wir waren in Masai Mara, das ist die kenianische Seite von Serengeti. Und wir waren gerade zur Zeit der Migration der Gnus und Zebras. Und wir waren an diesem Fluss Mara. Und die Zebras versuchten von einem Flussufer zum anderen zu kommen. Und jeder Royal Ranger würde das nicht als Problem sehen. War auch nicht so tief. Es gab nur so circa 20, 30, 40, 50 Krokodile in diesem Fluss. Das macht das Leben ein bisschen spannender, vor allem für die Zebras und auch für uns, die beobachtet haben. Und an der einen Seite war eine, also an der anderen Böschung, am anderen Uferseite war Böschung mit ein paar Gebüsch und da stand Mama Zebra, Baby Zebra. Aus dem Gebüsch kam Leopard, hungrig. Mama Zebra suchte das Weite, Baby Zebra sagt, warum rennt Mami weg und bleibt stehen? Hat ziemlich bald erfahren, warum Mami weggerannt ist, aber dann war es auch schon zu spät. Leopard hat also Baby Zebra an der Kehle gepackt und hat sich schon auf sein Mittagessen gefreut, einen großen Krokodil im Fluss, denkt, Mann, da muss ich heute ja gar nicht kochen, wird alles so zubereitet und kommt aus dem Fluss mit seinem Riesenkopf und will also Baby Zebra für sich ergattern. Hat Leopard nicht zugelassen. Und das war alles so ganz weit in dieser Distanz und wir konnten es kaum mitverfolgen, kaum sehen. Der Grund, warum ich das alles so beschreiben kann und warum ich es gesehen habe, ist, weil unsere Tochter ihr Teleobjektiv dabei hatte. So 500 mm Teleobjektiv. Alle Fotografen wissen, da können wir ja also richtig nah ranzoomen. Und wir haben jetzt dieses fantastische Bild, was eigentlich nur im National Geographic oder Geo erscheint, von einem Leoparden, einem Krokodil und einem erlegenen Zebra. Alles so auf einem Kopf, man sieht noch das Blut darunter rennen. Das hätten wir von unserer Seite aus nicht gesehen. Aber durch ein Teleobjektiv haben wir das Naturschauspektakel miterleben können, sehen können. Manchmal sieht man nur Dinge, weil man ein Teleobjektiv hat. Und manchmal sieht man nur Dinge, weil man Glauben hat. Und darum geht es heute. Vier Dinge, die nur Menschen sehen, die glauben. Und ich möchte eine Stelle aus dem zweiten Teil der Bibel, aus dem sogenannten Neuen Testament, dort die Überschrift Markus-Evangelium. Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 46. So erreichten sie Jericho. Als Jesus und seine Jünger die Stadt wieder verließen, folgte ihnen eine große Menschenmenge. Ein blinder Bettler namens Bartimäus, der Sohn des Timäus, saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Als Bartimäus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Sei still, fuhren ihn die Leute an. Aber er schrie noch lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte: Sagt ihm, er soll herkommen. Da riefen sie dem blinden Mann: Nur Mut, sagten sie, komm, er ruft dich. Bartimäus warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? Fragte Jesus. Rabuni, sagte der blinde Mann, ich möchte sehen. Da sagte Jesus zu ihm: Geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen, dann folgte er Jesus auf seinem Weg. Der blinde Bartimäus hat vier Dinge gesehen, die sehende Menschen nicht gesehen haben. Der blinde Bartimäus konnte sehen, bevor er sehen konnte. Und diese vier Dinge möchte ich uns heute mitgeben. Das erste, was er gesehen hat, ist Gottes Realität. Die Realität Gottes hat Bartimäus gesehen. Jesus ist in Jericho und geht Richtung Jerusalem. Er verlässt die Stadt Jericho und dort sitzt der blinde Bartimäus. Höchstwahrscheinlich bettelt er für Almosen. Er ist ein Bettler. Und er hört eine Menschenmenge. Und er erkundigt sich, was ist da los, Leute? Und die Leute sagen, Jesus von Nazareth ist da. Und plötzlich kommt es zu einem Glaubensreflex, zu einem Vertrauensreflex in Bartimäus sein Leben. Weil die Leute haben gesagt, Jesus von Nazareth ist da, aber Bartimäus sah etwas anders. Weil er fängt an zu schreien und er schreit nicht Jesus von Nazareth, sondern ganz merkwürdigerweise fängt an zu schreien, Jesus, du Sohn Davids. Hab Erbarmen mit mir. Und in dieser Geschichte ist es interessant, dass wir von zwei Söhnen lesen. Wir lesen von dem Sohn Davids. Wir kommen gleich zu ihm. Aber wir lesen auch von Bartimäus. Interessanterweise wird dieser kleine Detail für uns eingefügt, Klammer auf, der Sohn des Timäus. Bartimäus war auch ein Sohn. Der Sohn des Timäus. Und ich glaube, dass diese beiden Menschen für zwei Realitäten stehen. Bartimäus, der Sohn des Timäus, steht für unsere menschliche Realität. Und Jesus, der Sohn Davids, ist die Realität Gottes. Und oft ist es so, dass wir vielleicht nur das eine oder das andere sehen. Seht ihr, Bartimäus war blind. Und es sagt uns auch, es wird uns nicht gesagt, dass er blind geboren wurde, sondern er war blind. Das heißt, irgendwann mal ist er blind geworden. Und was hat das für Timäus bedeutet? Der Vater von Bartimäus. Wir Eltern, wir wissen, wenn es unseren Kindern schlecht geht, dann würden wir am liebsten alles tun, Hauptsache es geht den Kindern wieder gut. Welche Eltern kennt diese Szene? Die hatten wir mal erlebt. So beide Kinder, 40 Fieber, liegen im Wohnzimmer und wir würden alles tun, um das Fieber auf uns zu übertragen, damit es den Kindern wieder gut geht. Wir leiden wie die Hunde, wenn es unseren Kindern nicht gut geht. Und Timäus musste ansehen, wie sein Sohn blind wurde, wie sein Sohn dann dadurch wirtschaftlich ruiniert wurde, wie sein Sohn zu einem Außenseiter wurde, wie er verachtet wurde in dieser religiösen Gesellschaft. Denn wer blind wird, der muss irgendwie Dreck am Stecken haben, sonst würde ihn Gott ja nicht so bestrafen. Was für ein Leid war das? So, und wie lösen wir jetzt dieses Problem? Manchmal lösen wir solche Probleme und sagen, hey, einfach nur positiv denken. Bartimäus, fang einfach mal an, positiv denken. Ich bin blind. Ja, einfach, hey, ich sehe das positiv. Du kannst dafür vielleicht besser hören. Super. Dann höre ich einfach im Fernsehen, sehe aber nichts. Ja. Aber Bartimäus, einfach positiv denken. Es könnte schlimmer kommen. Du sagst, ach ja. Positiv denken bedeutet eigentlich nichts anderes. Das, was nicht schön ist, reden wir schön. Aber Leute, ich habe etwas im Leben festgestellt. Das schön zu reden, was nicht schön ist, macht das, was nicht schön ist, nicht schön. Es ändert die Lage nicht, einfach Dinge schön zu reden. Für Bartimäus war seine Situation nicht schön. Und manchmal gibt es auch so diese christliche Anwandlungen von positivem Denken. Wir nennen das dann Glauben. Bartimäus, du musst glauben. Oder Bartimäus, wahrscheinlich hast du ein bisschen zu wenig Glauben, deshalb funktioniert es nicht. Glaube wird zu Leistungsanstrengung. Ja, manchmal bin ich so froh, dass der Herr nicht von meinem Glauben abhängig ist. Irgendwo in der Bibel lese ich auch, dass ein Riesensturm aufkam, als einige seiner Freunde auf dem See waren und das Schiff war dabei unterzugehen und sie schrien zu Jesus und Jesus stillt den Sturm, rettet das Schiff und nachher sagte ihr Kleingläubigen, also wenn es von meinem Glauben abhing, wenn es von ihrem Glauben abgehängt wäre, wären sie ersoffen. Aber Gott sei Dank war Gott größer wie ihr Kleinglaube. Ja, und ich habe schon vor kurzem war eine Person, die hat gesagt, oh, ich lag so gestern auf dem Boden und ich habe so gebetet und Gott hat mein Bein angerührt und verlängert und oh, jetzt bin ich geheilt. Dann habe ich einfach gefragt, warst du beim Arzt? Und hast du dir das bestätigen lassen? Oh nein, wäre das nicht so eine Absage an meinem Glauben? Dann sage ich, nee, das wäre wirklich Glauben, weil wenn der Arzt bestätigt, dass du geheilt bist, wow, was ist das für ein Bericht, oder? Also wir versuchen manchmal Glauben zu sagen, ich glaube und all das Schlechte, was ich erlebe, das gibt's gar nicht. Ein Freund von mir, der war mal mit Krippe im Bett und der hat einfach gesagt, das sind nur lügende Symptome. Das gibt's gar nicht. Ich dachte, gut, kommt aufs Gleiche raus, du liegst im Bett und hast Fieber, ob Lüge oder echt. Bartimäus hatte nicht positives Denken im Sinn, er hat nicht das, was nicht schön ist, schön geredet, sondern Bartimäus, der Sohn des Timäus, wusste, es gibt einen anderen Sohn und das ist Gottes Realität. Jesus ist ihm nahegekommen. Das ist das, was unser Glaube ausmacht. Das ist der Grund, warum ich Jesus vertraue. Nicht, weil mein Alltag immer so perfekt läuft, sondern weil ich aber glaube, es gibt nicht nur meine Realität, es gibt auch Gottes Realität. Und die Realität Gottes kommt meiner Realität nahe. Und als Bartimäus in seiner Realität steckte und hörte, dass Gottes Realität ihm nahe kommt, dann hat ein Glaubensreflex in ihn gewirkt und er hat geschrien, Jesus, Sohn Davids. Jesus, und das bedeutet in einem jüdischen Kontext, du bist der Retter, du bist der Messias, du bist der, der mir helfen kann. Du kannst in meiner ganz schlechten Situation Gutes hervorbringen. Jesus, hab Erbarmen mit mir. Du Sohn Davids, hilf den Sohn des Timäus. Und oft fühle ich mich wie Sohn des Timäus. Ich stecke in meiner Realität fest. Ich habe Sorgen um meine Kinder. Ich habe Sorgen um meine Versorgung. Ich mag es nicht, zu Ärzte gehen zu müssen, aber es lässt sich nicht immer vermeiden. All diese Dinge, die ich sage, die sind nicht schön. Und was mich aber tröstet, ist nicht, dass ich meine manchmal herausfordernde Realität schönreden muss, mit einem Kerzenduft noch ein bisschen erfrischen, sondern ich darf einfach sagen, Jesus, das ist meine Realität. Sohn des Timäus Realität. Aber Jesus, es gibt deine Realität auch und ich bitte dich, dass deine Realität in meine Realität hineinkommt. Und das ist, was Vertrauen ist, dass wir vertrauen, dass Gottes Realität in unsere Realität hineinwirken kann und Gutes hervorbringt. Das Zweite, was Bartimäus sieht, ist Gottes Herz. Bartimäus sitzt am Tor von Jericho. Die Menschenmenge geht raus, die wollen sehen, was macht da Jesus. Vielleicht hat er ein paar neue Tricks drauf. Ich meine, Wasser hat er schon in Wein verwandelt und 5000 fünf Brote und zwei Fische genommen und 5000 Leute gespeist. Ja, also mit 5 Big Macs 5000 Leute speisen. Wow. Und die dachten, mal gucken, was Jesus so tut. Sie wollten Jesus für sich. Und dann fing ein Notleidender an zu rufen, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Und die Reaktion dieser Menge, die Jesus nachfolgten, die nachgingen, schrie, sei still, du störst unseren Gottesdienst. Sei still, du störst unseren schönen, gewohnten Ablauf. Sei still, ich will Jesus für mich. Und sie fingen an, ihm Widerstand zu leisten. Aber wisst ihr, was so schön ist? Wenn Menschen hungrig sind nach Gott, und Widerstand macht sich auf. Hey, sei doch nicht so extrem mit dieser Jesus-Sache. Es reicht, wenn du einmal in der Woche oder einmal im Monat in den Gottesdienst gehst. Und hey, du musst jetzt nicht so viel von deinem Geld da abrücken oder du musst nicht zu viel Zeit da investieren. Wenn Menschen hungrig nach Gott sind, dann sagen sie, dann kommt eine andere Reaktion, weil sie Gottes Herz sehen, Menschen zu dienen, Menschen zu helfen, Menschen Gutes zu tun. Und dann fangen sie an, nicht leiser zu werden, sondern lauter zu werden. Leute, wenn Menschen uns abhalten wollen, dichter bei Jesus zu sein, von Jesus mehr zu bekommen für unser Leben, dann werden wir bitteschön nicht leiser, sondern dann werden wir lauter. Und Bartimäus wird einfach lauter. Und dann bleibt Jesus stehen. Und Jesus tut hier etwas, das enorm wichtig ist. Er ändert die Kultur in dieser Menschenmenge. Er sagt, bringt ihn zu mir. Und die Menschen, diese Menschenmenge, die zuerst geschrien haben, sei still, stör uns nicht, die gehen dann zum Bartimäus und sagen, sei guten Mutes, er ruft dich zu sich. Und ich glaube, das ist etwas, worauf wir in unseren Kirchen immer wieder darauf achten müssen, welche Kultur herrscht. Wenn Veränderungen kommen, da schreien manche Christen, oh, lass doch alles, wie es war, war doch so gut. Wir wollen doch keine Veränderung. Nein, nein. Oder manche sagen, du kannst alles verändern, nur nicht meinen Bereich. Und wir müssen wieder lernen, was ist unsere Kultur? Unsere Kultur ist nicht, Kirche so zu bewahren, wie sie schon immer war. Wir sind nicht dafür beauftragt, Kirche zu bewahren. Christus ist der Bewahrer seiner Kirche. Wir sind dazu berufen, Menschen, die Gottes Hilfe brauchen, die himmlische Hoffnung, die wir durch Jesus haben, noch nicht in sich tragen, dass wir diesen Menschen Zugang verschaffen zu dieser himmlischen Hoffnung. Das ist unsere Kultur. Darum geht es immer wieder. Und Jesus ändert die Kultur in dieser Menge und sagt, hey Leute, hört auf, Widerstand zu leisten, wenn jemand Hilfe von Jesus will, sondern bringt diesen Mann zu mir. Das ist Gottes Herz. Jericho ist für mich so ein Beispiel, denn kurze Zeit davor in Jericho begegnet Jesus Zachäus. Zachäus war ein fieser kleiner Zwerg. Und das sage ich bewusst, weil wir manchmal denken, Zachäus war so ein netter kleiner Mensch. Nein, er hat Menschen betrogen. Familien konnten nicht in Urlaub gehen. Ein bisschen jetzt wie mit dieser Fluggesellschaft, habe ich irgendwo gelesen. Familie hat lange gespart und jetzt können sie nicht in Urlaub, weil die da insolvenz gegangen sind. Und so einer war auch Zachäus. Leute abgeknüpft. Er hat nachher sogar gesagt, wenn mich jemand was zu viel abgeknüpft hat, dann erstatte ich es vierfach. Also er wusste, er ist kein Guter. Und Jesus bleibt stehen für diesen fiesen, kleinen, korrupten Steuereintreiber und sagt, ich will auch noch zu dir heimgehen. Und es heißt, alle haben sich geärgert. Nicht nur die Pharisäer, nicht nur die Menschen, sondern auch die Jünger, die Nachfolger Jesus. Die haben sich geärgert, dass Jesus Zeit nahm für Zachäus. So, und dann haben sie das erlebt. Am Ende waren alle froh, dass Jesus sich Zeit für Zachäus nahm, weil sie haben ihr Geld vierfach erstattet bekommen. Hey, wo kriegt man heute so Zinsen? Ja? Der hat dir 50 Euro zu viel abgeknüpft und du kriegst 200 zurück. Die Leute haben sich geärgert, wo er nichts abgeknüpft hat. Ja? Da waren sie plötzlich dankbar. Aber dann kommt es zu Bartimäus und die haben noch gar nichts gelernt. Und was Jesus hier tut, er lehrt, er lebt das, was er uns in Lukas Kapitel 15 lehrt. In Lukas Kapitel 15, drei Geschichten. Es geht immer um was Verlorenes und immer um die Freude, wenn das Verlorene gefunden ist. Und das ist die Lehre. Gott liebt es, wenn Menschen, die ihn verloren haben, ihn wiederfinden. Und in Markus Kapitel 10 berichtet uns die Bibel von dem. Das hat Jesus gelebt. Das ist Gottes Herz. Gottes Realität und Gottes Herz bringen uns zu den nächsten beiden praktischen Auswirkungen. Was machen wir damit? Wir sehen, dass Gottes Realität ist hier und wir sehen, dass sein Herz für Menschen da ist, die Gottes Hoffnung noch nicht in sich tragen. Das erste ist, Bartimäus sieht Gottes Möglichkeiten. Nicht seine, Gottes Möglichkeiten. Jesus sagt, bringt ihn zu mir her und dann stellt er ihm eine Frage. Was soll ich für dich tun? Gestern habe ich eine Frage gestellt in unserer Coaching-Gruppe. Ich habe gefragt, wenn alles möglich wäre, was würdest du tun? Und ich habe ein bisschen Zeit gelassen, damit sich jeder das überlegen könnte. Weil wisst ihr, was ich mir feststelle? Ich stelle nämlich sehr gerne diese Frage. Wenn alles möglich wäre, wenn Geld keine Rolle spielen würde, wenn Zeit keine Rolle spielt, was würdest du tun, um Gott zu ehren und Menschen zu helfen? Wenn alles möglich wäre. Und wisst ihr, was dann passiert? Boah, da muss ich mir erst mal überlegen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Also, ein Urlaub, aber den habe ich eigentlich schon. So ein neues Auto, aber naja, war ja letztes Jahr schon da. Wir merken, hey, wenn alles möglich wäre, wir wüssten gar nicht, wonach wir fragen würden. Wenn Jesus heute zu dir kommt und sagt, was soll ich für dich tun? Und du sagst, Moment mal, Herr, dürfte ich mal 40 Tage beten und fasten und dann mit der Antwort zurückkommen? Seht ihr manchmal, wo das Problem ist? Die Not ist gar nicht unsere Not, sondern die Not ist, wir wissen gar nicht, was wir einem allmächtigen Gott wirklich bitten würden. Was soll Gott für uns tun? Was soll Gott für dich persönlich tun? Und du denkst, ja, wahrscheinlich will Gott nichts für mich tun. Oh, ich bin so froh, dass Bartimäus nicht so unter Minderwertigkeitskomplex gelitten hat oder über Bescheidenheit oder sowas, falsche Bescheidenheit, sondern er hat einfach gesagt, hey, das ist der allmächtige Gott, der Sohn Davids, der Retter, hey, alles auf eine Karte. Wenn er Nein sagt, habe ich nichts verloren, dann bin ich halt immer noch blind, kenne ich mich ja schon aus. Aber er nimmt all seinen Mut zusammen und sagt, wenn der Allmächtige schon mal fragt, dann will ich nicht mit der kleinen, mickrigen Bitte kommen. Könntest du mich bitte vom Küchendienst befreien? Oder dürfte ich eine halbe Stunde länger schlafen morgens? Oder würdest du bitte mein Auto saugen? Falls jemand das möchte, also meins steht draußen, hätte es bitter nötig. Nein, er kommt nicht mit irgendwas Mickriges an, sondern Jesus sagt, was soll ich für dich tun? Und Bartimäus sagt ganz einfach, ich möchte sehen. Bartimäus bittet nicht um etwas, das er selber tun könnte. Bartimäus bittet nicht um eine kleine Verbesserung seiner miesen Lage. Bartimäus bittet um nichts weniger und nicht mehr. Er bittet um ein Wunder. Und Leute, wenn wir vor Gott stehen, dann dürfen wir für Wunder bitten. Wir müssen nicht bitten, dass wir die Wunder vollbringen. Aber wir dürfen einfach zu Gott sagen, Gott, tu ein Wunder. Tu ein Wunder in meiner Familie. Meine Kids, die haben noch nicht entdeckt, wie es ist, mit Jesus zu leben. Oh, ich möchte, dass sie mit Jesus unterwegs sind. Ich möchte dieses Wunder. Und predige sie nicht jeden Tag an, dass sie sich für Jesus entscheiden sollen, sondern bitte Gott um ein Wunder. Nicht du kannst ihr Herz verändern, sondern Gott kann ihr Herz verändern. Und vielleicht denkst du, ja, ich habe keine Arbeit und ich muss das alles auf die Weide. Hey, Gott kann dir Arbeit geben. Meine Frau ist 2 Jahre lang gependelt von Süddeutschland nach Arnstadt, am Freitag 5 Stunden hin, am Sonntag 5 Stunden zurück, 10 Stunden im Zug am Wochenende, weil sie keine Arbeit in Thüringen gefunden hat. Und irgendwann mal nach 1,75 Jahren haben wir gesagt, so, wir gehen ein kalkuliertes Risiko ein. Wenn Gott das nicht machbar macht, dann ist die Arbeit hier nicht machbar. Und Christel ist zu ihrem Chef gegangen und sagt, ich werde kündigen. Und er hat gesagt, das geht nicht. Wir müssen das ändern. Und die haben die ganze Abteilung geändert. Und das ist eine regionale Bank, wo sie arbeitet. Nicht der weltweit fungierende International Global Working Institute, sondern eine regionale Bank. Und die haben ja einen Heimarbeitsplatz eingerichtet. Und sie arbeitet jetzt von Arnstadt aus für die Bank in Ludwigsburg. Und wir sind da und sagen, das hat es in dieser Bank noch nie gegeben. Wirklich, so eine Stelle und das, was sie von zu Hause aus darf, hat es in dieser Bank noch nie gegeben und sie haben das alles umgestellt, dass es jetzt funktioniert. Gott kann Wunder tun. Und wenn wir zu Gott kommen, dann bitten wir ihn nicht, das zu tun, was wir tun können, sondern wir dürfen den allmächtigen Gott um Wunder bitten. Bartimäus bittet um Wunder. Und die Frage ist nur, welches großes Ziel sollen wir im Vertrauen auf Jesus nachjagen? Was ist das große Glaubensziel, wo ich sage, das werden wir nie als Gemeinde erreichen, aber wir nehmen es trotzdem als Ziel, weil wir Gott um ein Wunder bitten, dass er durch diese Gemeinde wirkt. Auf welches Wunder arbeitet diese Gemeinde zu? Hey, es ist möglich. Nicht im Rahmen unserer Möglichkeiten zu denken, sondern im Rahmen von Gottes Möglichkeiten. Und das nächste ist, und das finde ich so enorm interessant, und das ist der letzte Gedanke, was Bartimäus sieht. Jesus heilt Bartimäus. Er sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Also dein Vertrauen in mir, dass ich das für dich tun kann, hat dich geheilt. Und dann sagt Jesus, geh hin. Wow, gar keine Ansprüche. Er sagt nicht, okay, Bartimäus, wir gehen einen Deal ein. Ich heile dich und du gehst dann zum Pastor Christian und verpflichtest dich, 5 Jahre verbindlich in dieser Gemeinde mitzuarbeiten, ehrenamtlich. Wäre doch auch ein Deal gewesen. Also wir sind offen, wer das machen will, darf. Das macht er nicht, sondern er sagt einfach, jetzt hast du, was du willst, jetzt geh. Er sagt nicht, du musst mir nachfolgen. Er sagt nicht, du musst 5-mal diese religiöse Übungen machen. Er sagt einfach, geh. Er gibt ihnen sein Leben zurück. Aber Bartimäus hat was gesehen. Er hat gesehen, dieser Jesus, dieser Gott hat einen Traum für mein Leben. Und dieser Traum, den Gott für mein Leben träumt, ist besser als ein Traum, den ich je für mein Leben träumen könnte. Und es heißt, Bartimäus folgte Jesus auf seinem Weg. Er wird zum Nachfolger Jesus. Und ich liebe diese Großzügigkeit Jesu. Und hier mache ich einen kurzen Exkurs, weil ich denke, das ist für Kirche, für Gemeinde so enorm wichtig. Wie oft, ich bin in diesem Jahr 30 Jahre lang im pastoralen Dienst unterwegs. Und wie oft erleben wir solche Dinge im Gemeindekontext, dass Menschen sich für die Gemeinde investieren. Aber die knüpfen irgendwelche Bedingungen. Vor ein paar Tagen sprach ein Mann zu mir und erzählte von seinem Leben und was er alles tun will. Hatte ich auch schon öfters gehört, was er alles tun will, noch nie so was gemerkt. Dann erzählte er mir, James, ich war da mal ganz krank und ich habe bei dir angerufen. Du bist nicht rangegangen. Ich habe dann bei Marco angerufen, das ist mein Standortleiter in Arnstadt. Er ist nicht rangegangen. Oh, was wäre, wenn ich gestorben wäre? Ich habe Angst, dass ich gar nicht christlich beerdigt wurde. Innerlich denke ich dann vielleicht so, keine Angst, wir kriegen dich schon unter. Das schaffen wir schon. Aber so in mir war so dieses, Junge, das ist kein junger Mann, das ist ein älterer Mann, aber was hast du für ein Anspruchsdenken? Du denkst einfach, wir müssen dir deine Ansprüche erfüllen. Und ich wünsche mir Menschen, die einfach sagen, Kirche ist Gottes Idee, das ist Gottes Familie. Und wenn ich in diese Familie investiere, erwarte ich nicht irgendwas zurück. Ich habe keine Ansprüche. Ich investiere mich. Und wenn dann mein Bereich irgendwann mal geändert wird oder so, dann sage ich, ich habe es für den Herrn getan und ich überlasse es dem Herrn. Ich habe keine Ansprüche mehr. Dass dann mir aber das oder mir zugesichert wird, dass bis der Herr wiederkommt, dieser Platz in der Gemeinde mein Platz ist. Jesus ist großzügig. Und Bartimäus, ist es so, dass er dann einfach anfängt, Jesus nachzufolgen. Und wisst ihr, ich glaube, das ist eigentlich das eigentliche Wunder hier, dass Bartimäus Jesus nachfolgt. In den kleinen Dingen des Alltages. Wir sind manchmal so, wir wollen die Wunder, aber wir sehen nicht die kleinen Dinge der Nachfolge im Alltag. So zu leben, wie Jesus gelebt hat, in den kleinen Bereichen des Alltages. Oft ist es so, dass wir Menschen erleben, die sagen, wir müssen die Menschen von Jesus erzählen, wir müssen die Menschen erreichen, wir müssen die Menschen für Jesus begeistern. Ja, aber hast du heute Morgen deine Bibel gelesen? Hast du deinen Nachbar vergeben, der deinen Parkplatz weggenommen hat? Oh nein, das ist alles nicht, jetzt müssen wir zuerst mal aber raus und die Menschen von Jesus erzählen. Ich habe mir diese Frage gestellt, hey, wenn der Himmel so real ist und es so wichtig ist, dass wir in den Himmel kommen, warum pfeifen wir nicht auf Nachfolge in diesen Details, also wirklich den Jesus-Lifestyle zu leben und kümmern uns einfach nur darum, dass die Menschen ein Entscheidungsgebet für Jesus, zu Jesus sprechen und sagen, ich will an dich glauben. Ja, im Himmel können wir immer noch den Lifestyle einüben, da haben wir ja die Ewigkeitszeit. Also es war schon tatsächlich eine Frage bei mir, bis es mir gekommen ist. Die Kraft für Mission, die Kraft, um Menschen mit der guten Nachricht von Jesus zu erreichen, liegt in meiner Nachfolge. Wie will ich Menschen für Jesus begeistern, wenn ich nicht selber begeistert bin für Jesus? Manche sind begeisterter davon, Menschen für Jesus zu erreichen, als sie selber von Jesus sind. Wie kann ich anderen Menschen von Jesus erzählen, wenn ich nicht meine Bibel lese? Das ist so für mich grundlegend, täglich in meine Bibel zu lesen. Gib mir heute mein tägliches Brot, und zwar nicht nur das natürliche Brot, sondern dass die Worte Gottes, und ich lebe von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkommt. Dass ich mein Leben sage, okay, meine Frau hat mich richtig geärgert, aber ich spreche Vergebung aus und ich lasse die Sonne nicht über meinen Zorn untergehen. Wow, hey, das sind Ehetipps, die wir uns verinnerlichen müssen. Und das ist Nachfolge. Und das ist nicht immer sensationell. Und das kostet einen Preis, wenn du dein Gehalt überwiesen bekommst und du hast große Rechnungen. Und dann zu sagen, oh, und jetzt auch noch den 10. Teil davon in die Gemeinde geben. Aber Gott, tu ein Wunder. Die kleinen, jetzt ruft der Herr an, die kleinen Schritte im Alltag, Jesus nachzufolgen. Und ich glaube, damit komme ich zu Schluss, während wir tagtäglich Jesus in den kleinen Dingen des Alltages nachfolgen, bitten wir ihn für großartige Wunder der Erlösung. So möchte ich leben. Ich möchte einfach Jesus nachfolgen in der kommenden Woche. Und das ist nicht sensationell, das ist, was ich tun kann. Aber während ich Jesus in kleinen Schritten nachfolge, bitte ich, für ganz große Wunder der Erlösung. Ganz große Wunder, wo wir sehen und erkennen, dass wir einen allmächtigen Gott haben. Bitte Gott um großartige Wunder und gehe viele kleine Schritte in der Nachfolge Jesus. Gott segne euch. Amen.